Gamerboard.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute spreche ich gemeinsam mit Ali, Anna, Martin, Tom und Stefan über ihr Projekt Gamerboard und wie es dazu gekommen ist. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Danke, dass wir das Interview machen dürfen und
danke für die Einladung.
Ich würde sagen, jeder darf sich mal ein bisschen kurz vorstellen, so was er ist, was er tut oder was seine Hobbys sind. In welchem Umfang ist an jedem Einzelnen überlassen. Und die Reihenfolge überlasse ich auch euch, weil ich keinen Bezug habe zu euch.
Ich würde sagen, gehen wir dem Alter nach. Tom?
Ach Gott, oh Gott.
War das notwendig? Also, nach dem Senilitätsprinzip bin ich hier der Oberste in der Reihenfolge, ja. Beruf Standard Nerd, also was mit EDV im Gesundheitsbereich und bastel ich unter Webseiten und ich habe einen kleinen Webshop. Also halt techniklastig. Oh, Alter. Verdammt. Nächstes Jahr werde ich 60. Und zum Spielen, also zum Gamen bin ich gekommen vor ungefähr einem Jahrzehnt erst. Ja. Da wurde ich vergenotwendigt, bei Shadowrun mitzuspielen. Und ich habe ja in der Schule so Theater und so Aufführungen immer gehasst wie die Pest und mich gedrückt, wo ich konnte. Und nachdem ich da keine Ahnung hatte, was so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel ist, habe ich halt gedacht, ich muss da Schauspielern. Was ich dann halt als Irrtum herausgestellt habe. Und am Anfang so richtig so Third Person gespielt, aber das kennt jeder von uns, man rutscht dann halt immer mehr rein in das Ganze und am Schluss kippt man so richtig rein in die Rollen und macht mir also mittlerweile total Spaß. Und am Anfang habe ich halt Rollen gespielt, mal wahrscheinlich eh so wie jeder, so ein bisschen man selbst, nur natürlich besser. Dann wurde es halt immer experimenteller und jetzt mittlerweile finde ich es geil, wenn dann Martin und ich zum Beispiel wir beide einen weiblichen Char spielen und Zickenfight haben.
Das ist immer sehr amüsant zuzuhören.
Du packst gleich die Dirty Secrets aus.
Und im Laufe dieser Anfangsjahre irgendwann einmal, wer Shadowrun kennt, weiß das, ist das Gamerboard bei uns entstanden, weil es halt Shadowrun irgendwie prädestiniert dafür ist, dass man irgendwelche Hilfsmittel braucht, wenn es mal zu einer Kampfsituation kommt.
Dazu kommen wir ja ein bisschen später noch. Dem Alter nach, wer ist dann der Nächste? Also wer fühlt sich etwas jünger?
Ja, ich fürchte, da werde ich als Nächstes dran sein. Hallo, ich bin der Martin. Ich danke auch sehr für die Einladung. Ich spiele seit mittlerweile 24 Jahren Rollenspiel. Mein Einstieg in das Ganze war etwas besonders, eigentlich eine lustige Story. In der Schnellbahn gesessen und das war so ungefähr Wien Mitte herum bei der Station. Sitz in diesem Viererkretzel und hinter mir höre ich da zwei Leute reden und die reden da irgendwas über Vampire und Clans und wie sie dann ihre Charaktere bauen und wie sie das steigern und so weiter. Und hat mich dann doch sehr interessiert. Ich habe sie zwar nicht angesprochen, aber irgendwie ist das dann hängen geblieben. Und so ein paar Wochen später bin ich dann zur Spielerei gekommen und habe dann dort meine Erklärung bekommen, was das denn eigentlich ist. Ja, kennt man ja als Oldschool-Rollenspieler in Wien, nicht? Und ja, so bin ich bei dem Hobby gelandet und seit mittlerweile 24 Jahren recht damit. Die häufigsten Systeme waren Shadowrun in der Runde mit Tom. Daneben auch sehr viel Legend of the Five Rings. Und ja, wir haben auch so ziemlich alles andere drumherum hier angespielt, aber die beiden Systeme waren dann immer die, wo wir ein bisschen haften sind. Viel dann noch nebenbei herum.
Mutant haben wir sehr lange gespielt.
Mhm. DSA.
Und bei der ganzen Gamerboard-Sache unterstütze ich halt den Tom, wo man halt so kann. Ja, dann damit reiche ich gerne das Mikro weiter.
Ich bin Jana. Ich arbeite als Softwareentwickler, also auch IT. Und wie sollte es auch anders sein? Ich habe Rollenspiel an der Uni kennengelernt. Weil irgendwer gesagt hat, du, ich mache Rollenspiel und ich habe gefragt, was ist das? Ja, komm mal mit und dann siehst du es. Und dann habe ich meine erste Shellrun-Runde gesehen und prompt danach haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt eine Shellrun-Runde. Und so ist in Shellrun 4 mein erster Charakter entstanden, ein Ork. Und ich spiele für mein Leben gerne Orks. Sonstige Hobbys damals waren eben sowas auch wie Warhammer 40k Tabletop und ähnliches. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu umfangreich. Aber das Rollenspiel ist geblieben. Über die vielen Jahre. Über das Rollenspiel habe ich auch den Martin kennengelernt, mit dem ich jetzt nur seit 10 Jahren zusammen bin. Hat mir nur Gutes gebracht, kann ich sagen. Es hat sich gelohnt, die vielen Stunden zu sitzen und die Shadowrun-Charaktere zu bauen. Es hat was gebracht. Meine Lieblingssysteme sind die von Freya Ligan, also Free League Publishing, Mutant Year Zero, eben Wesen haben sie gemacht, of the Loop.
Ja, ja, Things from the Flood und.
Things from the Flood und, ja.
Ja, genau, das andere.
Genau, und Legend of the Five Rings. Ich habe auch Star Wars hier stehen. Ich habe auch eine nette Runde gespielt in Star Wars. 2 sogar. In letzter Zeit leite ich tatsächlich aber viel lieber als zu spielen. Keine Ahnung, das weiß nicht. Hat sich einfach so ergeben. Und ja, momentan lese ich mir Blades in the Dark an. Und ich finde es gut. Hab ich irgendwas vergessen? Naja, zu der Gruppe bin ich natürlich gekommen. Natürlich bin ich übers Internet dann zu der Gruppe gestoßen. Zuerst mit Martin als Rollenspieler, mit, was hast du geleitet? Dark Heresy in einer Online-Runde. Und ja, irgendwann bin ich dann nach Wien gezogen und konnte endlich auch live mitmachen in der Gruppe.
Ich finde das sehr spannend. Also ich habe noch nie eine weibliche, also jetzt nichts Junge, aber ich habe noch nie eine weibliche Warhammer 40k-Spielerin gesehen.
Orks gespielt. Ich habe, glaube ich, immer noch hier irgendwie 20.000 Punkte Orks rumliegen. Teilweise unzusammengebaut. Teilweise noch in Teilen. Orks. Mühen gewinnt. Würde ich jetzt nochmal neu anfangen, würde ich Eternoiden spielen. Because they are obviously better. Ja, nein. Ich bin dann auf Infinity umgestiegen. Infinity ist ziemlich cool. Da spiele ich Yujing. Aber momentan auch nicht aktiv, weil auch Corona und Stuff. Was halt so ist. Generell Brettspiele sind super Sache. Ich bemale gerne Miniaturen. Was natürlich auch ziemlich cool ist für das Gamerboard. Du würdest dich wundern, aber auf dem A1 Gamerboard kann man kleine Infinity-Spiele machen. Wenn man mit nur wenigen Punkten spielt, also so ein bisschen kleinere Spiele, so 150-Punkte-Spiele gehen sich aus auf dem A1-Board. Und deswegen ist alles mein Gelände magnetisiert und kann man dann auf dem Gamerboard einfach aufploppen.
Sehr fein.
Ja, das war's, denke ich, von mir. Stefan.
Wollte ich sagen, dann haben wir den Stefan.
Jo, hallo, Stefan. Hallo. Ich bin relativ vanilla, was meine Herkunft von Rollenspielerischen anbelangt. Ich bin einfach in eine Runde eingeladen worden, ungewöhnlicherweise von meinem Vater in diesem Fall. Aber ansonsten, ich spiele jetzt seit mittlerweile, 19 Jahren oder so in der Richtung. Also 9 bis 10, nicht 19. Auch umfangsmäßig, ich muss sagen, ich habe nicht so viel darum probiert wie die meisten anderen von uns, aber halt trotzdem die ganzen Klassiker, D&D, DSA, Shadowrun, Fate, Scion, also was halt so in Europa
in ist. Dir schon viel aufgedrückt, was du mit uns ausprobieren musst.
Ja, Mutant, keine Ahnung, The Fury Expansion, was auch immer das war. Und ja, ich bin hauptsächlich, ich leite auch seit langem eine andere Runde, nicht diese hier, sondern eine andere Runde für GURPS. GURPS hauptsächlich deswegen, weil es ein, sagen wir, sehr vielseitiges System ist und wir tendieren dazu, sehr viele unterschiedliche Genres auszuprobieren und da ist es einfacher, vor allem weil die Leute zu faul sind, immer wieder was Neues zu lernen. Und ja, ich meine, wie gesagt, GURPS ist zwar komplex an sich, aber wenn man es mal hat, dann hat man es und man muss es nicht immer wieder neu machen. In unserer Gruppe spiele ich so 50-50, wobei, oder 40-60 vielleicht, Game Master und Spieler. Ich bin wahrscheinlich immer eher so der Stickler, was die Regeln anbelangt. Ja, das war's.
Dafür kennst du sie auch.
Ja, dafür hat auch die Charts die am perfektesten. Nicht was an die Min-Max sind. Ist unglaublich, was der aus ein paar Punkten rausholt.
Naja, für mich ist halt das Bauen von den Sachen und das Entwerfen von Sachen auch irgendwo ein Teil des Hobbys, ne? Oder teilweise halt auch seine eigene Sache. Also ich würde mich nicht 10 Stunden hinsetzen und Bücher lesen, wenn es mich nicht interessieren würde, logischerweise. Und ich kann schon verstehen, wenn das jetzt nicht jedermanns Sache ist. Ja.
Wie dick ist deine Shadowrun-Mappe mit Charakteren?
Gar nicht so dick, weil ich das alles elektronisiert habe vor einer kurzen Zeit. Also vor einem
zwei Jahren
habe ich begonnen, ein Ablagesystem online zu machen und da verlasse ich mich drauf. Ganz davon abgesehen, ich habe nicht die Erwartung, dass ich jemals wieder meine Shadowrun 3 Sachen brauchen werde, aber
Who knows,
wer weiß. Wenn ich wieder in die Vergangenheit reisen muss, dann spiele ich von mir aus auch Shadowrun 3. Wir haben immer begonnen, eine Hall of Fame mehr oder weniger zu gründen für die Sache, für die Charaktere, die berühmt geworden sind. Also im Sinne von halt, die sehr lange und sehr beliebt waren. Aber ja, noch viel mehr kann ich, glaube ich, dazu gar nichts sagen. Zu meinem eigenen Rollenspielerfahrung. Shadowrun ist mein Hauptregelwerk.
Naja, nicht also, mehr seit der 6. Edition.
Nicht mehr seit der 6. Edition, wobei, wer weiß, vielleicht gehen wir auf die 5. zurück und probieren es da nochmal aus. Da sind wir hier noch am Diskutieren.
Oder sie fixen die 6.
Ist natürlich eine Meinungsfrage, aber die 6. Edition ist halt momentan ziemlich unusable, für mich jedenfalls. Also,
wird ziemlich verrissen derzeit.
Ja.
Ich mag deswegen Fria Ligan, weil die sind Schweden, die machen meiner Meinung nach super Regelwerke. Ich mag dieses System, auch Forbidden Lands noch und Coriolis haben sie gemacht. Die habe ich alle hier stehen, die habe ich alle gekickstartet, die habe ich fast alle in den Collector's Editions, weil ich einfach deren Philosophie mag. Ich mag deren Systeme und die Settings sind cool. Sie engagieren immer coole Künstler, so ein bisschen auch Indie-Künstler teilweise. Also das lobe ich mir dann auch.
Wie schaut's aus mit Alien?
Das ist tatsächlich das Einzige von Fria Ligan, das ich nicht habe. Weil ich einfach nicht so der Alien-Fan bin. In unserer Runde ist auch Horrorspielen nicht so
beliebt. Nicht so einfach.
Wir machen viel zu viele blöde Puns, ganz ehrlich.
Ja, genau. Also das ist nicht, dass ich es nicht wollen würde, aber es ist oft einfach nicht so einfach, weil es halt, sagen wir, wie kann ich das sagen, ich finde bei logischerweise bei Horrorspielen gehört halt auch viel mehr noch
Disziplin, das Wort, was du suchst.
Genau, Disziplin und halt das Einfühlen in die Atmosphäre hinein, weil sonst bleibt nichts übrig davon. Und ja.
Hi, ich bin der Ali John, das Ali genannt in dieser Runde. Ich bin so alt, wie der Martin anscheinend Rollenspiele spielt. Und ich bin inzwischen Profi-Student. Ich habe bei einer Vorlesung, wie ich bei der hinteren Sitzreihen war, mal gesessen habe, eine Person neben mir hat auf sein Handy wegen irgendwas getippt und hat von einem Rollenspiel geredet. Ich habe mal gefragt, naja, welches, weil ich habe davon ausgegangen, dass es irgendein Computerspiel ist. Und er hat gemeint, ja, so ein Pen and Paper und da versuche ich gerade aufzustellen, magst du mit? Und ich habe ja gesagt. Die Runde hat sich als etwas volatil erwiesen, aber das ist, wie ich prinzipiell in der Hobby dann reingekommen bin. Und das war jetzt schon 4 Jahre her. Ja, das war Dungeon World damals, das erste System.
Dungeon World ist cool.
Ja.
Ich persönlich mag es noch immer. Ich spiele es nicht notwendigerweise genau, wie es in dem Buch steht, aber ich finde, wie ich die Regeln interpretiert habe, funktioniert sehr gut mit den Leuten, die ich spiele.
Ich glaube, wir müssen Blades in the Dark zusammenspielen. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit.
Ich glaube, das ist ursprünglich als ein Hack von Dungeon World entwickelt worden, oder?
Apocalypse. Und Dungeon World ist ein Hack von Apocalypse auch.
Ja, das stimmt auch schon.
Ich möchte auch dazu sagen, dass Ali mein Game Master ist bei einer Dungeon World Runde. Also wir haben in unserem Verein eine Rollenspielgruppe für ein Jahr ungefähr gehabt, die dann halt mangels Disziplin etwas sich zerlaufen hat, wo tatsächlich alle am Tisch wirklich auch IRL in real life wussten, wie man mit Hieb- und Stichwaffen umgeht und nicht nur im Spiel, weil wir alle aus dem gleichen Fechtverein sind.
Also bei der Runde waren die Nahkampf-Encounter immer sehr interessant. Im Gegensatz zum üblichen, ja, ich greife ihn an oder ich schlage auf.
Das Spiel ist nämlich, dass du Punkte kriegst, wenn du versagst. Da hatten wir eine Dame hier am Tisch, also eine Kollegin, also im Spiel war sie meine Cousine, die hatte die unangenehme Eigenschaft, sie hat mit dem Bogen immer in die Milice hineingeschossen. Mit dem Effekt, du hattest den Pfeil im Arsch und sie hat die Punkte bekommen, weil sie ja versagt hat.
Das ist ein großartiges System, ich liebe es.
Ja, ich habe halt dann auch mit einigen Uni-Kollegen zusammen eine Gruppe gebaut und da haben wir eine Menge Systeme ausprobiert. Also angefangen haben wir mit Call of Cthulhu und dann Pathfinder und dann da haben wir meine längste und noch ongoing Dungeon World Kampagne angefangen. und quasi mit Breaks dazwischen, dass wir andere Spielsysteme mal ausprobieren. Dann haben wir D&D 5th Edition gemacht, Shadowrun 5, genau einmal. Dann war es Rogue Trader, Starfinder, Laundry Files.
Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der das System gespielt hat.
Also?
The Laundry Files.
Ich finde, also der ursprüngliche Idee war, dass wir Call of Cthulhu spielen. Und die Gruppe hat sich dafür etwas zu humorös erwiesen, sage ich mal. Also diese ernste Stimmung von Call of Cthulhu konnte man nicht lange halten, inklusive der GM. Und für solche Sachen ist Laundry Files einfach sehr gut. Also es passt wirklich da rein. Bürokratie ist sein eigenes Skill. Es ist einfach...
Ist das auch in Dark Heresy?
Nein, Laundry Files ist im Prinzip Cthulhu im London-Style. Mit BBC-Bürokratie und alles muss eine Unterschrift von dem anderen Ding haben und so weiter. Es ist einfach göttlich. Also die Bücher sind super.
So wie bei dem Film Brazil?
Ja und nein. Also Brazil ist ein bisschen zu abgehoben von dem. Aber es ist einfach was Eigenes. Es ist was typisch Britisches, so gesehen, ja.
Es ist typisches britisches schwarzer Humor mit Cthulhu. Weil zum Beispiel die Data-Entry-Typen, die sie bei dieser Organisation haben, sind literal Zombies in ihre Cubicles, weil sie gestorben sind während der Arbeit und einfach weiterarbeiten.
Practical.
Ja, es ist absolut genial. Also gute Nacht, Bettlektüre kann ich Laundry Files generell nur empfehlen.
Ihr habt jetzt das eine System, das ich tatsächlich nie ausprobiert habe, von dem ich nur Gutes gehört habe und das ich wahnsinnig gerne ausprobieren würde, wäre Paranoia. Ich habe nur ein bisschen irgendwelche Quickstart-Rules gelesen, ich glaube von der alten Edition und es war schon verdammt interessant. Also, aber momentan, wie gesagt, Blades in the Dark, das gefällt mir sehr vom Setting her. Bin ich jetzt momentan noch immer am Lesen, noch nicht fertig. Es ist irgendwie ein bisschen mehr als sonst die ganzen Apocalypse-World-Sachen. Die sind normalerweise ein bisschen einfacher gestrickt, aber es lohnt sich, finde ich. Für ein Apocalypse World basierendes System ist es wirklich überraschend viel, aber meiner Meinung nach totally worth it.
Du hast vorher erwähnt Things from the Flood bzw. Tales from the Loop.
Mhm, ja, genau. Das mag ich sehr gerne. Ich hatte noch keine Gelegenheit, es zu spielen, aber ich habe das ganze Regelwerk verschlungen und ich würde es gerne spielen. Das Problem ist, finde mal Leute, die Kinder spielen wollen. Es ist leichter, Leute dazu zu bringen, Furries zu spielen, siehe Mutant Genesis, als tatsächlich Kinder.
Wobei man sagen muss, es ist ja ein bisschen speziell zeitlich angesetzt, was mit den 80er und 90er ist. Und wenn du da nicht aufgewachsen bist, dann wird es schwieriger. Also das ist halt, da brauchst du halt irgendwen, der zwischen 70 und 80 geboren ist, damit sich der oder diejenige gut reinfühlen kann.
Wusstest du, dass es eine Serie gibt zu Things from the Loop?
Ja, ich habe mir die ersten zwei Folgen, glaube ich, angeschaut und dann habe ich gesagt, irgendwie habe ich die Lust verloren. Ja.
Ich finde es gut, aber es ist sehr, sehr langsam. Ja, ich habe dieses Things from the Flood und Things from the Loop hat mich deswegen interessiert, weil ich den Künstler einfach sehr gerne mag, der die Bilder gemacht hat dazu. Eigentlich selbst mit Wesen. Da ist es auch so, dass ich drüber gestolpert bin, da dachte mir, naja, klingt interessant. Und dann habe ich die Artworks gesehen und dachte mir, instantly kickstarted.
Hat das auch der Stollenberg gemacht, oder?
Nein, das war bei Forbidden Lands.
Mhm.
Ich überlege gerade, wie heißt der die Wesensachen gemacht hat. Ich kann es mir nicht. Oder war das der? Ah, stimmt, nein, Forbidden Lands war Nils Gullikson, oder? Nein, das war bei Forbidden Lands tatsächlich, ja. Das Stolenhawk war Things from the Flood. Ich weiß nicht mehr, wie der. Ich kannte den vorher auch gar nicht, den Künstler von Wesen. Der war mir völlig unbekannt. Und Wahnsinn einfach, die Bilder sind super schön.
Ja, das stimmt. Ja, Wesen habe ich bis jetzt nur das Cover gesehen und.
Ich finde das Setting sehr cool. Ich habe ein Fable für so Victorian Times. Also sagen wir 1850 bis 1901.
Die hängen jetzt immer noch in Indien fest. Schade.
Ja, genau. Wir hatten auch eine Runde. In welchem Setting? System haben wir das gespielt?
Das war ein Fate.
Ah, es war ein Fate. Okay, ja, wir haben in Fate eine Runde gespielt, die hieß einfach 1886. Die habe ich geleitet und die war recht amüsant.
Interessant. Wie wart ihr zufrieden mit Fate? In Summe als System?
Ich mochte Fate.
Sehr geteilte Meinungen in der Gruppe.
Haben wir Fate oder Fate Accelerated gemacht bei denen?
Nein, das war Fate, das Normale. Mhm. Und ich Ich glaube, es ging ein bisschen auseinander bei uns in der Gruppe. Die Fraktion, die gerne ein starkes Regelwerk dahinter möchte, die hat damit so gar nichts angefangen. Und die, die eigentlich mehr das Rollenspiel zelebrieren und Characterplay und so weiter, für die war das eher was. Aber wir sind dann nicht auf ein Level gekommen.
Ja.
Ich weiß nicht. Mein Hauptproblem war, okay, ich betrachte mich jetzt prinzipiell selber nicht als Person, die ungern Rollen spielt, ja. Aber ich finde, Fate ist mittlerweile so eingeschränkt, dass du halt auch viele Sachen einfach dadurch verhinderst. Ja? Ich meine, natürlich ist ein erweitertes Regelwerk immer auch, ich weiß nicht, das ist halt ein Segen und ein Fluch. Es ist einerseits eine Last dadurch, dass es viele Dinge verlangsamt, aber es ist halt dann gleichzeitig auch oft es macht oft Dinge möglich, die man sonst nicht machen könnte. Und da versagt Fate halt für mich vollkommen. In dem Sinne, dass es halt einfach, ja, es ist unter Anführungszeichen so straightforward, dass halt einfach viel Fantasie einfach verloren geht. Sich jetzt nur aufs Unterhalten konzentrieren kann ich, da mache ich halt dann Improvisationstheater dafür von mir.
Kann man gleich Fate Accelerator zum Beispiel nehmen.
Ja. Wir werden jetzt Diskussionen, die wir wirklich zu Genüge geführt haben, jetzt hier nicht wiederholen.
Ja, genau. Aber ich muss zugeben, diese ganzen Apocalypse-World-Based-Sachen finde ich sehr, sehr cool, weil ich mag mittlerweile, das hat sich sehr stark geändert, klassenbasierte Regelwerke. Das war früher überhaupt nicht so. Früher habe ich das überhaupt nicht gemocht, deswegen mochte ich Shadowrun. Da kann ich machen, was ich will, Punkte reinstecken in was auch immer ich will, egal wie blöd es ist. Und mittlerweile ist es genau anders. Ich mag dieses, ich habe eine spezielle Klassenfähigkeit und deswegen bin ich wirklich anders als die anderen Charaktere der Gruppe. Selbst wenn wir alle unsere Punkte gleich verteilen, allein durch unsere Klassenwahl unterscheiden wir uns.
Aber vielleicht noch eins dazu zu der Fate-Geschichte vor. Was ich ganz interessant fand, im gegenteiligen Meinung zu Stefan, ist, es gibt schon einiges mechanisch her, man muss mal den Gedanken hinter dem System verstehen. Also gerade bei Fate fand ich sehr spannend, dass man durch diese Advantages, die man kreieren kann, mechanisch vom Regelwerk her, einfach mit so ziemlich jeder Aktion andere auch unterstützen kann. Und das hat man gerade in den stark verregelten Systemen sehr. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Shadowrun. Wenn ich jetzt gerade kein Kämpfer bin und ich komme in einen Kampf hinein, dann stehe ich daneben und bohre mit meiner Cyberhand in der Nase. Aber wenn man diese freien Systeme auch mechanisch gut versteht und sich auch die Zeit nimmt, sich da einzulesen, vielleicht die Sachen auch 2-3 Mal zu lesen, was da die Hintergedanken sind, dann geben sie schon viel her. Und da denke ich auch an ein anderes System, nämlich City of Mist. Was auch sehr in die Richtung geht, dass es mechanisch sehr einfach ist, aber dann trotzdem, wenn man die Gedanken dahinter verstehen will, sehr komplex ist. Und wenn man das entschlüsselt hat, es einem auch mechanisch sehr viel geben kann.
City of Mist ist wirklich cool. Und es hat eine sehr tolle Prämisse der Welt.
Ja, City of Mist ist eines der Systeme, die ich noch nicht gesehen habe, aber eigentlich nur Gutes darüber gehört habe.
Es ist ein bisschen wie Scion, aber wenn man sagt, ich will nicht unbedingt Götterkinder haben, sondern, ich weiß nicht, Rotkäppchen. Ich bin eine Meerjungfrau oder eigentlich ein Oger. Also es gibt einfach mehr Freiheit als Scion, was das Urban Fantasy angeht. Es geht einfach all out in der Urban Fantasy.
Welches System würdest du jetzt, wenn du sofort jetzt spielen würdest, was würdest du dann leiten wollen, spielen wollen oder vorschlagen wollen? Was wäre jetzt so das System schlechthin, was sagst du, okay, das möchte ich?
Also ich würde auf jeden Fall, wenn ich leiten würde, würde ich Dungeon World sagen. Beim Spielen bin ich flexibler. Also da bin in der letzten Zeit ziemlich in GURPS, bisschen eine Liebe entwickelt, sage ich mal, als Spieler. Aber Dungeon World leiten, weil ich weiß nicht, das System klickt mit mir einfach. Also es ist vielleicht etwas eine kontroverse Aussage, aber wenn die Spieler nicht wissen, was in dem Buch steht.
Wenn sie das Buch nicht gelesen haben, meinst du so wie unsere Gruppe?
Ja, also wenn sie nur die Regeln haben, was auf diesen Blättern steht, also was diese allgemeinen Moves sind. Ich finde, der Game Master kann dann sehr gut etwas Spannendes und Unerwartetes daraus spinnen, daraus erzeugen, auch wenn das auch wenn die Sachen, die man da macht, absolut gegen das Buch dann quasi stellt, weil das Buch sagt ja vor, dass man nichts machen kann als GM, bis die Gelegenheit dafür da ist. Und du erzeugst quasi diese Gelegenheit dadurch, dass deine Spieler nicht spezifisch wissen, was der Spielleiter machen muss in jeder Situation. daher, wie ich es spiele, ist leicht anders. Also ich sage Dungeon World mit der Caveat, dass es nicht ganz wie der Buch beschreibt, Dungeon World ist.
Also ein bisschen ein Homebrew quasi.
Ja, also könnte man so sagen, relativ viel Homebrew.
Ja, modded.
Modded, ja, modded.
Warhammer 40k. Egal welches, Dark Heresy, Rogue Trader, Space Marine, I don't care. I take it all. Das kann ich leiten aus dem Stand jederzeit. Das kann ich auch spielen jederzeit. Ich brauche nicht mein System. Wir können es auch gerne in Apocalypse World spielen. Oder wir würfeln einfach ein D10 und schauen, was rauskommt. Whatever.
Schlichtweg, das Setting ist einfach genial.
Das Setting ist großartig. Warhammer 40k ist das eins der besten Fantasy-Settings. Es ist für mich Fantasy nicht Sci-Fi, weil because it is.
Ich glaube, es versucht auch nicht wirklich Sci-Fi zu sein auf irgendeine Art und Weise.
Nein.
Es nimmt sich ja in die letzte Zeit etwas zu ernst, finde ich.
Komm, GW hat sich schon immer ernst genommen, aber die Spieler zum Glück nicht. Aber ja, 40k. Ich kann spielen, ich kann leiten, whatever.
Martin?
Ich sag OVA. Das
ist eine gute Wahl.
Das ist ein sehr generisches Anime-System, womit du quasi alles nachbauen kannst.
Also Neon Genesis, Evangelion und so weiter.
Und so weiter, das ganze Programm. Aber nicht einmal so sehr wegen dem Anime-Setting, sondern weil ich das Regelwerk sehr interessant finde, wie sie es umgesetzt haben. Weil ich finde, sie haben es fast besser als GURPS geschafft, dass du auf verschiedene Wege sehr verschiedene Charaktere bauen kannst. Und auch wenn du sagst, naja, ich mache jetzt einen Kämpfer, von der Prämisse her, von dem Regelwerk, kann das immer noch ein Kämpfer sein, der ein Schwert in der Hand hat. Das baust du auf eine Weise. Ein Magical Girl, was sich verwandelt und mit ihrem Stab zuprügelt, kannst du auf eine andere Weise bauen. Und ich finde, man kann in dem System sehr viele Sachen sehr schön kombinieren.
Ein High Visibility Ninja, der mit Shuriken wirft. A Literal Angel. Es geht wirklich alles.
Vielleicht auch der Hintergedanke, dass ich sehr lustig finde, wenn jeder seine Attacken benennt und sie dann dem Gegner zubrüllt, wenn er angreift.
Ja, das ist auch wichtig bei OVA.
Ja, witzig. Nein, ich habe es bis jetzt nur gesehen, dass es existiert, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, was das Ding eigentlich kann. Aber eigentlich spannend.
Ich glaube, ich bin auch von meinem Hintergrund her als Rollenspieler auch sehr ein Theoretiker. Deshalb lese ich auch hin und wieder Systeme gerne, einfach um zu schauen, wie sie verschiedene Sachen gelöst haben. So bin ich auch auf City of Mist gekommen und da OVA ist da etwas, was ich gerne mal probieren würde.
Tom.
Jo, ist eine Split Decision erlaubt?
Ja, aber natürlich.
Vom Setting her würde ich wahrscheinlich sagen Shadowrun. Das Problem ist, das Regelwerk von Shadowrun ist, wie soll ich sagen?
Speziell.
Speziell, ja, guter Ausdruck. Und bei den Regelwerken schwanke ich zwischen zwei Extremen, nämlich entweder Fate oder GURPS. Weil das eine so wunderschön simpel ist und das andere, wenn man schon regeln will, dann richtig. Aber beim Setting ist Shadowrun, finde ich, dermaßen vielseitig und es war nun mal mein erstes, sonst bin ich geprägt.
Stefan.
Jetzt gerade würde ich sagen, ich habe leider noch nicht einmal das Regelwerk dazu gesehen, aber zu dem neuen Dark Empire. Aber das würde ich gerne mal ausprobieren, einfach deswegen, weil ich mag die 40k-Sachen einfach sehr gerne vom Universum her. Und ja, ich meine, es ist halt einfach es ist Embracing von absolut übertriebener Welt. Ja? Und es ist halt auch zum Rollenspiel sehr amüsant. Ja? Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich davon halte, dass jetzt in dem Dark Empire halt, sagen wir mal, sehr viel Intermingling passiert. Schauen wir mal, ob das interessant ist oder ob das gut funktioniert. Aber das muss man sich
anschauen. Kannst du das als Spielleiter auch selbst bestimmen, ob das gemacht wird oder nicht?
Ja, genau. Also das muss man sich halt dann anschauen. Aber das ist auf jeden Fall was ich jetzt wahrscheinlich als nächstes ausprobieren wollen würde.
Es ist eine sehr interessante Landschaft, was mir da geboten habt, an Systemen, die ihr spielen würdet oder wollt. Ich hätte eher gedacht, das ist wie 90% wird kommen auf Shadowrun, 10% wird kommen auf DSA oder D&D.
DSA ist das Letzte, was ich spielen wollen würde momentan.
Ich muss aber auch sagen, ich habe, glaube ich, im Gegensatz zu Anna und Martin oder so, jetzt auch wesentlich weniger Rollenspiele gespielt. Das heißt, ich habe jetzt nicht so viel Auswahl.
Ja, natürlich, ändert sich die Perspektive, wenn man das eine oder andere mal probieren hat können. Und am besten natürlich mit einer Runde, die jedes System kennen, beziehungsweise die mit dem Ding vertraut sind. Das macht da schon sehr viel aus. Aber gehen wir weg vom klassischen Rollenspiel, gehen wir hin zu diesem Ding namens Gamerboard, das ihr entwickelt habt. Wie seid ihr drauf gekommen oder was war so die grundsätzliche Intention, das zu erschaffen und wie war so dieser Schöpfungsprozess, wenn man das so nennen darf?
Der Urknall war definitiv Shadowrun. So die, jeder, der von uns hat Shadowrun gespielt, jeder kennt die Situation, dass einer sagt, der Gamemaster sagt, okay, du kriegst so und so viel Schaden, weil dich irgendein Granatsplitter trifft. Und der Spieler sagt, wieso hat mich die Granate getroffen? Ich bin doch erstens außer Reichweite und zweitens in diesem Pass da in Deckung gegangen. Und dann geht die Diskussion los, wer wo genau war, bis man eben genau dann draufkommt, dass bei so einer Situation, wo es wirklich auf Meter oder halbe Meter ankommt und Positionen und halbe Deckung, volle Deckung, jeder ein bisschen was anderes im Kopf hat und wenn man das ausformulieren, bevor der Kampf losgeht, kann man auch schon wieder sagen, okay, wir sehen uns dann nächstes Mal. Und das ergreift man dann logischerweise zu Papier und Bleistift. Ne? Das heißt, man zeichnet es irgendwie auf und dann verwendet man so Dragee-Keksi als Chance. Da ist dann der Casualty Count hoch. Ja. Aber das ist halt dann nicht so optimal und hin und wieder kommt dann halt auch tatsächlich das nächste Mal dann erst schon mit einer vorgefertigten Skizze daher vom Ground Floor, was halt so an Gebäuden oder in Gebäude, an Räumen und so weiter vorhanden ist. Und auf denen wird dann halt mittlerweile halt irgendwelche anderen Dinge draufgesetzt als Jars. Dann hat aber halt dann irgendwann auch früher oder später das Problem, dass einer einen Tisch anstößt oder sonst wie und dann verrutscht der ganze Schaf. Und dann, ich bin da gestanden, nein. Also der nächste Schritt war dann logischerweise dann halt, dass wir so ein Pinboard genommen haben und damit so Nahrung oder so unsere Jars markiert haben. Das hat natürlich demjenigen, der diesen wunderschönen Plan gebastelt hat, nicht gefallen, weil den wollte er vielleicht in einer anderen Runde auch noch verwenden und dann ist er gelöchert. Das geht gar nicht. Da war also wieder der logische nächste Schritt. Na gut, keine Löcher, also muss es ein Magnetboard her. Gut, Magnetboard. Da kommen dann schon die technischen Probleme, weil du musst jetzt einmal zum Beispiel Magnete finden, die du auf dem Board nebeneinander stellen kannst, die aber sich nicht sofort entweder total abstoßen oder total knutschen. Das heißt, du brauchst welche, irgendwelche Magnetkegel, wo nicht zu stark der Magnet ist, auch nicht zu schwach und so weiter. Und dann hast du aber jetzt immer noch das Problem, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt müssen wir noch irgendwas nachtragen in der Map, ja, mit Bleistift, damit man es ausradieren kann, auch nicht so toll. Also dann legst du so eine Plastikfolie drüber, damit ja, die Map geschützt ist. Und dann verrutscht aber das ganze Zeug immer hin und her, also muss das Ganze irgendwie fixiert werden und am Schluss hast du dann zwar so Klammern, die das Ganze halten, schaut aber auch nicht so toll aus. Also ist das nächste dann so ein Klapprahmen. Du kennst diese Klapprahmen in den Supermärkten, Michael? Wo die Sonderangebote drinnen hängen?
Ja, sehr gut sogar, ja.
Das ist ein Gamerboard. Wir haben ja nichts anderes gemacht, als diese Klapprahmen zweckentfremdet, indem wir dann gesagt haben, okay, wir machen einen weißen Boden hinein und aus Metall, damit die Magnete haften. Ursprünglich war es überhaupt eine eingeklebte Magnetfolie. Funktioniert auch, aber mittlerweile kleben wir die nicht mehr ein, jetzt kriegen wir den Boden schon vorgeliefert. Und dann kommen halt noch die Raster, wenn man sie zum Beispiel für GURPS braucht dazu, die kannst du zumindest bis A3 selber machen in einem A3-Drucker. Dann kommt es noch drauf, na gut, die ganz wachen Halterahmen sind auch nicht das Beste. Wir brauchen doch etwas stärkere, damit das Ganze hält. Und am Schluss hatten wir das erste Gamerboard in der Hand. Und dann haben wir uns gefragt, könnte man sich vorstellen, dass das wer andere vielleicht auch haben will? Also haben wir halt so auf Jux und Tollerei diesen Webshop zusammengebastelt und dann mal ein halbes Urlaubsgeld in die Hand genommen, das Material gekauft und geschaut, ob sonst jemand das haben will. Ja, das war sozusagen die Geburtsstunde des offiziellen Gamerboards.
Und wie lange ist es jetzt her ungefähr?
14 war das erste Jahr.
Oh, noch schon so lange. Ja doch, 7 Jahre fast.
Nein, das ist mehr, das müssten schon 8 sein jetzt. Also wir sind jetzt im 8. Jahr.
Ah, oh, okay.
Also ziemlich am Anfang von 2014.
Es gibt jetzt ganz viele Farben vom Gamerboard.
Ja, also das nächste, was dann kam, dass wir festgestellt haben, es gibt halt noch andere Farben, wobei außer Schwarz geht keine Farbe. Also wir haben mal so einen Posten Rot und Blau gekauft. Die sind immer noch welche da. Wobei Posten, 10 Stück je. Muss ich mal vorstellen, wir verkaufen ja keine großen Mengen, ja. Also die Höchstzahl pro Monat war, glaube ich, 22 einmal. Das war vor Corona. Da haben wir im Monat haben wir tatsächlich 22 Stück verkauft. Das ist dann schon richtig Stress. Also derzeit sind wir bei ungefähr 6 pro Monat. Das ist eher stressfrei. Also damit du mal eine Vorstellung hast vom Umfang dieses Betriebes. Also das hat nichts mit Business zu tun, sondern das ist wirklich nur weil es uns Spaß macht und weil man halt mit den Leuten zusammenkommt und ins Reden kommt, so wie mit dir. Ne? Das ist das, was da wirklich Spaß macht. Und irgendwann kamen dann die Fragen, gibt es hier auch größer als in A3? Ja? Weil das waren dann die Tabletop-Spieler.
Ja, hast du auch quadratische Raster, größere Raster, kleinere Raster?
Ja, war alles da gewesen.
Einen Hintergrund, der wie Pergament aussieht.
Ja, das mit dem größeren Board war auch eine interessante Geschichte. Ich habe damals jemanden kennengelernt, der Conflict Simulations gespielt hat, die sogenannten Co-Sims. Ich kannte das vorher auch nicht und er hat mir das vorgestellt. Da gibt es vor allem in Großbritannien diese Hefte, wo in der Mitte immer so eine Game Map drin ist. Es sind halt immer irgendwelche Kriegsszenarios, die nachgestellt werden und so Counter zum Ausschneiden. Halt eigentlich so ein bisschen, wie man das kennt aus den PC-Spielen wie Hearts of Iron oder sowas. Ich wusste gar nicht, dass man das
auch... Wie es auf der Milag auch gespielt wird.
Genau, sowas. Und habe mit denen ein bisschen drüber geplaudert und der hat mir das auch erzählt, ja, das ist ganz nett, aber er spielt das auch nicht mehr, weil dann liegt das auf dem Küchentisch rum und man spielt ja nicht an einem Tag eine Partie fertig, sondern ja, da muss man das wegräumen und das ist mühsam und so weiter. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn das eigentlich nur so ein Centerfold in einem Heft ist und das eh immer A1 ist mit den Countern, kann man das doch sicher nett in ein Gamerboard einlegen. Dann haben wir das mal probiert und er war auf Anhieb begeistert, konnte halt das auch festpinnen mit dem Rahmen. Es war dann magnetisch, er hat seine Counter dann entsprechend modifiziert. Und so, das war eigentlich dann die Geburtsstunde des größeren Gamerboards.
Auf welche Größe kommt man jetzt mittlerweile? Also was ist das Maximum?
A1 ist das größte.
A1.
Das ist von der Fläche her ein halber Quadratmeter. Also so 60 mal 80, jetzt nicht genau, aber von der Fläche ist A1 ein halber Quadratmeter.
Das heißt, der Standard-Euro-Game geht drauf an und für sich dann. Sei es jetzt DKD, Monopoly.
Ja, geht alles. Für mich war das kleinere Gamerboard hatte ich zu dem Zeitpunkt schon recht lang, aber das größere Gamerboard, da habe ich ein schwarzes, voll cool, war deswegen, weil bei Infinity gab es mal diese, das hieß irgendwie Geländepakete oder sowas. Da waren so zusammenfaltbare aus Papier so Gebäude, die man über die alten kleinen braunen Infinity-Boxen drüber gestülpt hat. Und da war auch eine Poster quasi Base-Karte dabei. Und die war genau A1. Ja, das war quasi so vorgesehen, dass man kleine Starter-Infinity-Spiele auf diesem Gelände spielen kann. Also habe ich mir ein paar Infinity-Boxen aufgehoben, von Tom Magnete bekommen. Und die dann magnetisiert. Und es ist wunderbar, weil man es eben einfach im Ganzen einfach nehmen und auf einen anderen Tisch stellen kann. Wenn man die Miniaturen auch magnetisiert, dann eh. Aber bei Infinity macht es nicht viel Sinn, weil man ja auch teilweise auf den Gebäuden steht und so. Aber das Gelände hält, verschiebt sich dann nicht. Und also wirklich, ich finde es super. Weil es gibt wirklich nichts Nervigeres bei diesen ganzen Tabletop-Sachen als diese, stelle meine kleine Miniatur dorthin und das ganze Haus verschiebt sich und dann kippe ich den Baum auch noch um und den Zaun und sonst irgendetwas. Das ist wundervoll. Ja.
Das ist genial.
Also mittlerweile habe ich auch dieses, wie nennt sich das, Plastikard-Gelände von, ich weiß gar nicht mehr, von einem polnischen Hersteller. Die kann man auch magnetisieren. Also das ist jetzt dann nur das Papierzeug auf dem Board, aber auch das Plastikhardzeug mit einem guten Magneten hält das trotzdem noch. Also.
Und weil wir auch gerade über das Aufstellen reden, ich habe dann auch noch ein Foto bekommen von dem Cosim-Spieler, von dem ich vorher erzählt habe. Er hat das dann so gelöst, sie haben das Gamerboard an der Wand befestigt und er spielt dann mit seinem Freund jetzt immer am Wochenende ein, zwei Runden. Das ist nicht im Weg und damit auch für seine Frau absolut akzeptabel.
Ah, wieder eine Ehe gerettet.
So, es ist wirklich immer super.
Ich habe ja sogar einen Kunden, der hat mir Fotos geschickt, der hat aus seinem Gamerboard einen, wie heißt das, Couchtisch drumherum gebaut. Und wenn er gerade nicht spielt, legt er die Glasplatte drüber und der Couchtisch.
Eine coole Idee.
Weil ihr gesagt habt, das Ding ist an der Wand aufgehängt. Ich kann mich nur erinnern, wie ich mal drüber geschaut habe, über einen Shop, wie ich meines gekauft hatte vor einer halben Ewigkeit. War es so, dass, glaube ich, ob A3 oder was, war die Rückseite verstärkt oder so? Gibt es da irgendwo noch Unterschiede, was das betrifft?
Also A3 geht noch, das ist das Standardboard, das wir also das erste von Anno dazumal lebt immer noch. Ja. Wir haben das gleiche Board seit Anbeginn hier in Verwendung. Die Dinger werden ja leider nicht alt oder kaputt. Ja. Das ist echt blöd, das ist kein Verschleißartikel. Also geschäftlich betrachtet sehr blöd. Aber die großen Boards, wie soll ich sagen, wenn du die durch die Gegend transportierst, dann labern die irgendwie ein bisschen. Und wenn du da hinten so eine 4 mm Pressspanplatte drauf montierst mit Nieten, dann ist das richtig stabil. Ja, also das ist 101 und das ist einfach notwendig, wenn du das Ding irgendwie hin und wieder mal in die eine oder andere Richtung tragen willst und es nicht nur an die Wand hängst, dann brauchst du diesen Pack, es hilft nichts. Kann man auch selber drauf montieren, aber wie gesagt, gegen Einwurf kleiner Münzen machen auch das wir, dass wir dieses Ding drauf machen.
Aber man hinzufügen muss, dass trotz Verstärkung und trotz stabilem Paketen wird es trotzdem regelmäßig zerstört im Versand.
Also die Rolle bei der Post, also der Fehler Nummer 1 zum Beispiel, dass du auf ein Paket drauf schreibst, zerbrechlich. Das heißt, do your worst. Und ich habe irgendwo auch in der Fotogalerie gibt es ein Foto, da habe ich ein Paket aus Amerika zurückgekommen. Kannst du dir vorstellen, die haben das gefaltet, dass das wirklich geknickt, so da sind 60 Grad Winkel in dem Teil drin. Und dann haben sie gesagt, das ist schlecht verpackt worden.
Absolut, ja.
Aber unser Shop wird ja manchmal ein bisschen größer. Das Letzte, was dazugekommen ist, die habt ihr noch nie gesehen, weil ich die nur vor ein paar Wochen reingetan habe, sind diese Bleistifte mit den Totenschädeln und den Kronen. Ich konnte nicht
wieder. Live habe ich einen Kronenbleistift gesehen, den hast du seit ganz langem.
Ja, mittlerweile gibt es mehr davon. Und es gibt auch welche mit Totenkopf.
Und Gesichterwürfel. Ah, ja,
genau, und was auch im Shop ist, auch aus Jux und Tollerei eigentlich halt, diese Würfel mit Porträt, hast du die schon mal gesehen, Michael?
Die Würfel mit Porträt, nein.
Wir haben die anlässlich des Abschieds eines Kumpels aufgelegt. Wir haben ihm ein Abschiedsgeschenk, ein Würfelset verpasst.
Ja, lässig.
Mhm. Und so alle 1 bis 2 Monate fragt jemand, ob er die auch haben kann und dann basteln wir ihm sowas zurecht. Beziehungsweise er kriegt halt das Pfeil zum Gravieren.
Ich finde die super.
Der Shop ist voll mit Dingen, die man schon immer nicht gebraucht hat, aber sie sind, wie man so sagt, ein nice to have. Das ist aber auch
alles. Das mit den Würfeln finde ich super. Also ich habe für mich selbst für meine Spieler mal so einen Würfel gekauft, wo auf einer Seite der Drache drauf war, bezüglich Drachentöter. Und der einzige Fehler an der Sache war das, dass diese Würfel per Default statt das 1 in Drachen drauf gehabt haben.
Also bei den Würfeln kannst du aussuchen, ob du das 1 oder 6er trittst. Und im Prinzip gravieren die alles in den Würfel rein. Das ist ein Laser, der diesen Würfel sich hineinfrisst, dann wird das mit schwarzer Farbe ausgefüllt. Es ist also nicht total präzise, aber man kann die Motive so halbwegs sein.
Kommen wir nochmal zum Gamerboard Retour. Die Farben gehen nicht, habt ihr schon gesagt, und ihr habt es erzählt, es gibt Inlays und
Schwarz und Silber. Die anderen Farben waren Ladenhüter.
Weiß auch, oder was?
Haben wir Nein, also wir haben nur Rot und Blau probiert. Weiß und Grün haben wir gar nicht das probiert, nachdem Rot und Blau nicht gegangen ist. Mit einer neutralen Farbe kannst du alles spielen, weil stell dir vor, was weiß ich, du spielst eine Ork-Kampagne bis ein grünes Brett, ja, und das nächste Mal spielst dann die Ultramarines. Was nun?
Du musst halt einfach einen durchsichtigen Rand machen mit LEDs, wo man die Farbe ändern kann, Tom.
Ja, du kannst ein Board gerne Cyberpunk-gemoddetes Gamerboard und dann spielst du eine DSA-Kampagne.
Da kannst du genauso gut die Lichter benutzen.
Kannst du Folien zum selber bekleben?
Ja, man kann. Ich habe sogar einen Plan dafür mal gemacht, dass man das Ding mit einem Holzrahmen mit Beschlägen versieht. Habe ich alles da. Ich muss es nur irgendwann mal machen.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte ein bisschen einen Input dafür, wenn du möchtest. Und zwar Nummer 1, folieren, geht immer. Nummer 2, solche Beschläge, wie man es für die Fenster hat, zum drüberklipseln vielleicht. Das hast du ja schon erwähnt. Nummer 3, einfach den Kunden dazu überreden, dass er für jede Farbe ein eigenes Board kauft. Weil, wie du schon gesagt hast, das Ding wird nicht kaputt und ein Software-Update kannst du auch nicht machen.
Also wie gesagt, das ist vom Verkaufstechnischen her wahrscheinlich nicht wirklich sinnvoll, dass wir das Ding machen. Aber es macht einfach Spaß und die Leute, die es kaufen, die freuen sich eigentlich drüber alle. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal gesagt hat, das taugt mir eigentlich nicht. Ich habe auch nie eins zurückbekommen hier. Es kommt hier nie eins zurück. Also ich korrigiere, einer hat mal es zurückgeschickt, weil er es nicht zahlen konnte. Nach einem halben Jahr hat er es dann zurückgeschickt.
Wir könnten so Farbclips machen als DLCs.
Eine extra Attachments. Ich muss sagen, ich finde das Gamerboard persönlich als Spielleiter sehr nett. Nicht unbedingt, um Maps zu zeichnen, wobei auch das ist sehr, sehr gut. Aber so Combat-Maps in der Form sind nicht unbedingt meins. Ich gehe das nicht nach Meta genau an. Das ist einfach nicht mein Spielstil. Aber ich finde es gut, für wenn ich etwas beschreibe Und ich beschreibe gerne ausführlich schöne Dinge, wie die Umgebung aussieht. Und dann kommt irgendwer dann dazwischen, Stefan, und sagt, Moment, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Und dann kann ich eine Top-Down- oder Side-Zeichnung mal eben schnell mit einem Whiteboard-Marker auf die Folie eben zeichnen. Und dann im Laufe des Ganzen, wenn die Leute dann mehr Dinge sehen, einfach ergänzen, dazu zeichnen. Die sind dann meistens nicht maßstabgetreu und ein bisschen hingekritzelt, aber es funktioniert. Und es funktioniert richtig schnell. Und wenn mal schnell was weg muss, dann Küchenrolle wegradieren, gut ist.
Das ist normal ein Werkzeug, das du verwendest, wenn du zusammen am Tisch sitzt. Wir haben ja schon oft den Vorschlag gehabt, dass, und das gibt es ja, dass du so eine Electronic Device in die Mitte vom Tisch legst, entweder mit Beamer oder eben als Tablet oder sonst was. Aber ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn du so wie bei uns doch einen relativ hohen Anteil an Leuten hast, die ständig am Bildschirm arbeiten mit der Technik, da hast du dann gerne was ganz rudimentär Haptisches mit Würfeln, mit echten Würfeln und mit echten Maxhauen, die du durch die Gegend schiebst. Das ist kein Ersatz für ein elektronisches Teil ist kein Ersatz für sowas.
Ich glaube, das Schwierige ist gerade, wenn du, ich kenne ja so Systeme, wo du in der Mitte einen Fernseher drinnen liegen hast am Tisch oder so, dass natürlich auch die Personen drauf schauen müssen können und beim Board, das drehen wir halt so hin, wie es braucht oder stellst du mir auf oder so. Ich glaube, das ist.
A3 kann man es sogar rumgeben.
Oder kannst du rumgeben. Schneller, ja. Ja. Also je nachdem, wie groß der Tisch ist. Also ich weiß zum Beispiel, der Tisch in der Halle der Helden ist sehr, sehr groß. Da passen einige Leute drauf. Und da war ich mal mit meinem A3-Board dort und das war auch etwas zu klein, damit ich das einfach hinlege in die Mitte. Also das hat man schon rumreichen müssen. Aber ich finde zum Beispiel so, das Ding in A4 rein aus Mitschrift, auch wenn man online spielt, so nach dem Motto, ich habe eine Map, die man ausdruckt habe oder einfach nur mit der Hand so nebenbei mitzeichnen, beim Computer zeichnen ist für manche ein bisschen schwieriger, wenn man die Map nicht vorher konstruiert hat, dann stellen wir das auch sicherlich nicht uninteressant vor, wenn die Gegebenheiten da sind.
Das ist halt verdammt klein dann schon.
Ja,
wenn das ist schon klein. Steht immer ein Bücherregal da hinten, das ist klar, den kriegst du nie auf die Map. Und fürs wie sagt man, Pen and Paper reicht A3, A4, ja, vielleicht auch.
Vor allem, also, was ich als Game Master für meine GURPS-Runde immer sehr angenehm gefunden habe, dadurch, dass wir eben durchgewechselt mit dem Spielort und das A3-Board ist gerade, also ist gerade so groß, dass es trotzdem noch in meinen Rucksack reingepasst hat, also und es ist im Grunde alles, was du brauchst, ja. Also gerade wenn du viel unterwegs bist mit deinen Sachen, ist das schon sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Und wie gesagt, ja, A4, ob das nicht dann schon zu klein wäre am Ende. Und ich meine, A2 ist auch angenehm, muss ich sagen. Ja. Das ist ein Luxus, der nicht sein muss, aber er ist angenehm.
Habt ihr jemals eine Frage für ein A4 bekommen? Ich nicht.
Nein, nicht in unserem Kreis. Nein.
A0 haben sie gefragt. Nein, geht nicht, weil das geht mit der Post nicht mehr.
Du musst ihnen eine Rolle Magnetfolie schicken.
Für das A3 gibt es ja sogar eine Transporttasche im Shop. Also da passt das Ding genau hinein.
Wenn du eine Art Zylindergefäß oder Transportbox möglich machst, könnte man möglicherweise wirklich in Rollenform irgendwas machen. Ne? Müsste halt dann noch irgendeine Art von Zusatz kreieren, der dafür sorgt, dass das Ding dann flach am Tisch liegt.
Das Problem, diese Magnetfolien, die du da besorgen kannst, wir haben ja eh rumgespielt. Also ich habe nichts zusammengebracht, was vernünftig als aufrollbar funktioniert hat.
Ja, was ich meine ist, es müsste aufrollbar sein und dann halt, ich meine, was halt dann die kürzere Seitenlänge ist, so lang können höchstens die Stabeln sein, die du mitgeben kannst. Ne? Und wenn der Stabel auch auf irgendein Auto magnetisch ist, könntest du das möglicherweise direkt verwenden, um den Rahmen zu machen, der dann dafür sorgt, dass das dann ganz am Tisch bleibt. Müssen wir vielleicht mal ausprobieren.
Die Bastler am Werk.
Ja. Ja, aber ich meine, das ist wirklich was,
was man... Nächstes Mal, wenn wir uns wieder treffen, kann man ja darüber diskutieren.
Das ist halt dann wiederum eine Optimierung punkto Transportgröße und Verwendungsgröße, ne? Weil in diesem Fall müssen wir halt schon sagen, you get what you have. Ich meine, A3, also A1 transportieren wird halt dann schon langsam unmöglich. Ne? Deswegen habe ich mich immer so gefreut über das A3-Board, weil es eben noch transportabel ist. Logischerweise, wenn ich dieselbe Transportvolumen hätte und die doppelte Fläche dann beim Verwenden, wäre es idealer, noch besser. Ne?
Mhm. Gut, du spielst auch keine Tabletops. Also du spielst keine...
Möglicherweise irgendeine Art von klappbare Sache, aber das ist dann schwierig. Ja, ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Das ist...
Das Team hinter dem Ganzen, da wird alles Mögliche diskutiert und meistens kommt dann glücklicherweise eh nichts raus. Weil sonst müssten wir ja auch was machen. Aber
zwar ist original der kreative Prozess. Ja. Das live dabei sein.
Ja, ich wollte dich noch einen Input geben, beziehungsweise einen, wie sagt man da, einen Erfahrungsbericht meinerseits, wie ich das Gamer Board benutzt habe anfangs und dann ein bisschen später und dann, solange ich es einsetzen habe können mit Leuten. Am Anfang habe ich das Gamer Board hergenommen und habe wirklich Karten mit der Hand gemalt. Also ich habe die A3-Version und mit allen möglichen Waben, Linien und Karo-Mustern dazugenommen und diverse Hintergründe, also ich glaube, Wüste, Stein, Marmor, Wiese, keine Ahnung was.
Es sind mehr geworden im Laufe der Zeit. Am Ursprung waren es nur 3.
Okay, ich glaube, ich hab 3 oder 4 oder sowas, ja. Und es war immer sehr interessant, weil ich ihm relativ schnell so on the fly halt diese Maps zeichnen habe können. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch damals einmal einen One-Shot geleitet, eben für Fracked Empire. Und zwar das erste Abenteuer oder das Intro-Abenteuer, weiß jetzt nicht mehr, was das war. Und das hat eine Mitspielerin mitgezeichnet. So haben wir es am Anfang benutzt. Dann habe ich es immer mehr zu meinen Star Wars Runden, also ich habe es sehr oft so One-Shot-Runden mitgenommen und eingesetzt, gerade wenn ich schnell was visualisieren wollte. Und bin dann umgeschwenkt zu Star Wars Runden, wo ich mir die Maps bzw. die Situationsbilder, die man zum Teil vom Internet kriegt, teilweise aus den Regelbüchern raus und so weiter oder aus den Settingbänden, und habe die halt hineingelegt. Und zwar so, dass ich habe ja gewusst, in welcher Reihenfolge ungefähr was dann kommen wird. Und habe im Prinzip so immer so 4, 5 Blätter dahinter gehabt, hinter der Plastikfolie, und habe dann immer das oberste dann weggezogen, wenn das nächste Szene dran war, so nach dem Motto. Also wie so ein vorkonstruierter Ablauf. Und das hat nicht gut funktioniert. Und bei manchen war halt natürlich eine kleine Karte noch dabei, damit sie gewusst haben, okay, so eine Übersichtskarte, wo sie es hinpositionieren müssen. Und ich war auch überrascht, wie gut die Magnete sind. Also ich habe die normalen Kegeln genommen und auch diese, die ein bisschen ausschauen wie so halbe Kegeln, diese Tonnen oder so. Und das halt erstaunlicherweise extrem gut.
Wir danken für die Blumen. Aber du wirst nicht glauben, wie viel Kohle man rauswirft, bis man endlich die idealen Magneten hat. Mhm. Du kennst zum Beispiel diese, es sind ja auch 1, 2 Fotos von Magneten auf der Seite von, ja, die würde ich nicht verwenden, weil die meisten Magnete dieser Art sind dafür gebaut, dass sie etwas festhalten. Das heißt, der Magnet ist innerhalb des, was auch immer es für eine Figur ist, relativ breit und kräftig und groß. Und das führt eben dazu, dass sich die dann, wenn sie zu nah aneinander kommen, abstoßen. Letztendlich läuft es darauf hinaus, die 0815 Standard-Neodym-Magneten, also nicht die normalen Ferrit, sondern die etwas kräftigeren, funktionieren, sofern sie halt nicht näher als, sagen wir, ungefähr 5 bis 6 Millimeter aneinander kommen. Und da diese Buttons durch den Rand, den sie oben haben, bei denen funktioniert das. Und bei diesen Kegeln, die stricke ich selber. Da wird erst auf den Magneten wird eine Schraube aufgeklebt mit 2 Komponentenkleber. Und das Konstrukt wird dann in den Kegel hineingefertigt. Und dann wird das ausgefüllt mit 2 Komponentenkleber. Dann schneidest du den Rand weg und dann ist das Ding fertig. Weil die ganzen Kegel, die du kriegst, die sind einfach, die Magneten sind zu kräftig drinnen, zu prominent. Also ich habe keine, oh ja, es stimmt nicht. Ich habe in der Schweiz, habe ich mal eine Firma gesehen, die sowas herstellt. Du willst nicht wissen, für welche Preise.
Ja gut, Schweiz ist teuer.
Die kannst du aus Mitteleuropa vergessen, in jeder Richtung. Also die sind ja auch arme Schweine, hin und wieder schicken wir was nach den Schweizer. Allein das, ich weiß nicht, ob die Zollzahlen auch noch, keine Ahnung, aber allein die Post, was die nimmt, um dorthin zu liefern, nimmt konfiskatorischen Charakter an, die Preise. Wir haben schon ein A4-Dice-Magnetisches haben wir im Einsatz. Das ist auch übrig gebliebenes Blechbladlerweißes. Da haben wir einen Runden-Counter vom Shadowrun drauf. Das heißt, auf dem Board laufen die Kegel herum und die Runden-Counter sind die Buttons.
Ja, stimmt. Für Scion-Initiative halten war das Gamerboard auch immer super, weil man dieses Initiative-Wheel von Scion einfach eben da drauf geklemmt hat und die Charaktere dann eben entsprechend auch auf diesem Wheel herumlaufen konnten. Auch generell für Ini mitschreiben ist das Gamerboard super.
Ja, alles, was ein bisschen mit dynamisch zum Teil ist das super toll. Gerade wenn man einfach nur einen Kegel hinstellen kann, damit man weiß, wo was ist. Splittermond ist ja auch so ein dankbares System eigentlich dafür mit diesem Initiativen-Tracker, was du nur haben in Rundenform, da ist sicherlich sensationell zum Einsetzen. Aber andere Frage, habt ihr es in der Response gekriegt für den Einsatzzweck als Unterlage für, wie wir es vorher angesprochen haben, für Eurogames, also normale Brettspiele? sowas wie Hausnummer Gloomhaven oder DKD?
Persönlich habe es für Kingdom Death verwendet.
Eigentlich nicht. Nur für die Strategiespiele, wie der Martin erwähnt hat. Also ich glaube, das allererste ist tatsächlich nicht an einen Rollenspieler verkauft worden, sondern an einen Waldviertler, wenn ich mich richtig erinnere, der irgendein Strategiespiel auf Hexfeldern gespielt hat.
Ihr müsst fragen, ich habe einen Freund, der auch ein Gamerboard hat und extrem viele Brettspiele spielt. Da würde es mich, auch die größeren unter Anführungszeichen, also da würde es mich nicht wundern, aber...
Das ist aus meiner Sicht ja deswegen interessant, weil es gibt ja sehr oft das Thema, gerade bei langen Sitzungen, wie wir es einfach angesprochen gehabt haben mit Cosims oder so, oder eben auch bei Gloomhaven oder ähnliches, wo halt einmal eine Runde nicht eine halbe Stunde oder Stunde dauert, sondern halt länger sein kann, wo man das Ding halt einfach saven kann im Endeffekt.
Ja, das hängt wahrscheinlich dann davon ab, mit was für Mitteln du da spielst, ob du die Möglichkeit hast, Magnete unten irgendwie dran zu kriegen an die Elemente, die du verwendest und vor allem auch welche Menge an Magneten. Ja, weil da gibt es ja Spiele, da brauchst du 500, obwohl wenn man so in dieser Menge kauft, ist das schon wieder billig. Klingt seltsam, ist aber so.
Naja, ich glaube also auf die Standard One-Inch-Basis, glaube ich, geht das schon relativ gut normalerweise, oder?
Ja, dann das und es gibt welche, also ich denke jetzt zum Beispiel an die Häuser beim Monopoly. Von vor 30 Jahren, keine Ahnung, wie es jetzt ausschaut. Wenn die nicht aus Holz sind oder aus Plastik, sondern die unten hohl. Ein paar Magneten dran zu montieren, ja, das macht ein Bastler, aber der Durchschnittsmensch kriegt es nicht hin.
Ich habe noch mal eine Runde gesehen, da wurde das Spiel zwar nicht für das Board direkt verwendet, die haben, glaube ich, Descent gespielt. Da haben sie einen kleinen Tisch an die Wand gestellt, das Gamerboard dort an die Wand und bei dem Spiel musste man scheinbar extrem viele Notizen machen. Sie haben auf dem Tisch gespielt und das ganze Gamerboard mit irgendwelchen Notizen vollgeschrieben. Also das sah auch sehr praktisch aus.
Ja gut, das ist ja ein Whiteboard. Wenn du willst, machst du auch ein Vierer drauf, dann hast du auch gleich deine Tabellen.
Ja, lustigerweise muss man aber sagen, ist das Gamerboard wesentlich billiger als ein Whiteboard in der Größe.
Ja, das stimmt. Ja.
Na gut, ein echtes Whiteboard hat tatsächlich eine emaillierte Platte, Metallplatte, die möglicherweise etwas teurer ist als die Plastikfolien, die da drinnen sind. Aber nur möglicherweise.
Wenn die Plastikfolie sich abnutzt, kannst du einfach eine neue kaufen. Während wenn das Whiteboard diese Permaflecken schon bekommt von den Whiteboard-Markern, dann kannst du das Whiteboard schmeißen.
Ich meine, es gibt noch spezielle Reinigungsmittel nur dafür, aber grundsätzlich... Kann es mitunter schon sehr teuer werden, ja.
Die Gamerboards jetzt werden, die kriegen noch eine extra dünne Folie oben dazu, sicherheitshalber, weil das dickere, weiche Folie, die ursprünglich immer dabei war, die Deckfolie halt vom Klapprahmen war. Wenn man sehr lange wartet, dann gibt es auch da Schatten auf der Folie. Man muss schon 3 Wochen warten, aber dann schafft man auch das. Außerdem.
Ich habe bisher alles wegbekommen mit Alkohol.
Irgendwo haben wir auch so ein Fläschchen mit Kunstharzverdünner im Shop für Notfälle. Für die sich nicht gleich einen Liter kaufen wollen.
Ich hätte halt Angst, wenn ich das oft mit Alkohol oder ähnlichem reinige, dass die Folie vielleicht trüb werden könnte dadurch.
Nope, keine Way. Also chemisch kein Problem. Polyvinylchlorid ist extrem faul bei Reaktionen und auch die andere Folie. Die einzige Chance besteht, dass es irgendwie, ich mag, seltsamerweise sind manche Farben oder Markerfarben eher wasserlöslich und andere sind etwas glücklicher, wenn du mit irgendeinem Alkan daherkommst. Das heißt aber, dass wenn es nicht weggeht, wenn das Lösungsmittel, Wasser oder was auch immer du verwendest, nicht so gleich so funktioniert, wie wir es denn bei den meisten Leuten zur Gewalt greifen und Feste aufdrücken. Und mit was, bei einem Fetzen auch immer, man schafft es früher oder später, dann ganz, 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 ganz feine Kratzer in eine Plastikfolie hineinzumachen. Und in diesen Kratzern haften dann die Farben besonders gut. Das kriegst du zusammen. Aber mit der Chemie wirst du die Folien nicht klein kriegen.
Dann wird das vielleicht.
Mir ist was eingefallen zu den Eurogames. Tatsächlich spezifisch genau das Gegenteil davon, nicht Eurogames. Fantasy Flight Games. Sowas wie Arkham. Sei es das Kartenspiel oder sei es das eigentliche Arkham Horror. Oder die diversen anderen. Fantasy Flight hat sehr viele Brettspiele oder Kartenspiele, bei denen du irgendeine Form von randomisierter Karte auflegst. Und die bleibt dann aber permanent übers Spiel. Das heißt, sie besteht meistens aus kleineren Karten oder Abschnitten, die einfach nebeneinander liegen. Und das ist super, das einfach in so ein Gamerboard unter eine Folie einzuklemmen. Es gibt nichts Nervigeres, als dass die verrutschen. Klar, bei aktuellem Arkham Horror haben sie, glaube ich, wie so Puzzle Pieces designt, dass sie so ineinander greifen. Aber bei diversen anderen Spielen ist das nicht so. Da sind es Karten oder halt so größere Kärtchen oder sonst irgendetwas. Und dafür ist es perfekt, die eigentliche Karte, die man am Anfang des Spiels generiert, auf das Gamerboard drauf zu tun. Dann die Folie drüber und darauf dann zu spielen.
Ja, sowas in Richtung habe ich mir gedacht, weil ich habe zu Testzwecken einmal eine Map von Battledech reingelegt und die hat erschreckenderweise extrem gut gepasst.
Weißt du, was es noch für Vorteile hat? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Wenn du solche Brettspiele spielst, spezifisch Fantasy Flight, Brettspiele sind sehr teuer. Und wenn dann mal eine Cola zum Beispiel auf dem Tisch umkippt, diese Gamerboard-Folien halten alles ab.
Die Deckfolien auf alle Fälle, bei den Rastern.
Nein, aber die Deckfolien halten alles ab und auch die Ränder sind super dicht, da rinnt auch nichts rein. Da kannst du jedes Spiel retten vor Cola, Kaffee, Milch, Tee, absolut. Ich weiß nicht, was Gamer noch so trinken. Powerade.
Ja, du weißt nicht, was bei uns schon ist. Leider. Rotwein, Weißwein, Cola.
Pizzaflecken, fettige Finger, all die Dinge, die man auf seinem Brettspiel nicht haben möchte.
Grundsätzlich, ich nutze, wenn ich eine Folie nutze, für dass ich ein Grid habe, die immer mit der Originalfolie. Das heißt, die kommt immer drunter. Ich nutze die dünne Folie nie komplett alleine. Habe ich noch nie gemacht. War nie der Nutzender.
Ich, dass du die zumindest die Rasterfolien schützt mit deiner zweiten Schicht. Sicher ist. Ich glaube zwar, dass das ausreicht. Wie gesagt, sicher ist sicher. Ist ja, glaube ich, in der Anleitung haben wir es irgendwo reingeschrieben. Tu immer eine Deckfolie drüber. Tu dir selbst den Gefallen.
Glaubt, dass irgendwo ein Beipackzettel dabei war damals oder sowas in der Richtung. Ja. Auf alle Fälle ist der Hinweis sicherlich kein Fehler. Ja.
Muss ich ja machen, wenn man zum Beispiel sind gefährlich für kleine Kinder und solche Sachen, muss ich schon draufschreiben. Die sind wirklich gefährlich für kleine Kinder.
Was ich sehr gut finde für Leute, die selber auch ein bisschen basteln. Tom, hast du irgendwo auf der Seite ein Foto von unseren kleinen repräsentativen Gamerboard-Männchen? Du weißt schon, Brigitte mit ihrem schwarzen, mit ihrem Totenkopf und ihren schwarzen Locken.
Oh, verdammt, ich weiß, welche du meinst. Ich werde nachschauen. Ich suche
nicht so. Also, zur Erklärung, es sind die ganz normalen
Brettspiel. Ja, ich habe.
Ja, es sind die ganz normalen Brettspielmännchen. Und wir haben für Cyan, weil wir sie nicht auseinanderhalten konnten, dass wir so, ich bin heute das Grüne und ich bin heute das Blaue, hat Tom sie für uns customized. Und ich hatte zum Beispiel Brigitte, das war die Voodoo-Papa-Samdi-Tochter. Es war tatsächlich die Brigitte aus dem Cyan-Grundregelwerk. Sie hat das roten Kopf und Aslife hat die langen blonden Haare. Einer war halt ein Soldat und ja. Wir sind also auf die einfachste Art und Weise mit. Was ist das Weiße? Das sind diese.
Meinst du die Brille? Meinst du den Totenkopf oder meinst du das Halsband? Totenkopf.
Das ist doch dieser Marker, mit dem man Kugelschreiber einfach quasi dann erasen kann. Diese weißen Korrektur. Ja. Und die Haare, worauf sind die gemacht? Filzreste?
Die hellen Haare sind. Ich glaube, ich habe irgendwelche Spagate oder so aufgedröselt. Dann ein Tupfen Kleber auf den Schädel und geht schon.
Ja, also das finde ich halt super, weil man das wirklich, das ist die einfachste Form des Customizing. Ich weiß, die und die Spieler, die haben dann ihre persönliche Miniatur von Hero Forge und Co. 3D geprintet und was weiß ich, aber das ist wirklich so die einfachste Art von Customizing, die ich super toll finde.
Jetzt immer noch. Hin und wieder werden sie auch noch eingesetzt.
Ja klar, ich bin immer Brigitte, auch wenn meine Charaktere jetzt nicht mehr Brigitte sind, aber
sensationell. Ja, dann muss ich ehrlich sagen, also wie gesagt, ich bin ein sehr zufriedener Kunde vom Gamerboard und auch vom Support, den ich damals als auch heute bekommen und erhalten habe. Und Mir gefallen die Fotos extrem gut. Also speziell ist das mit dem Customizen mit den Miniaturen, das ist ja absolut sexy. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Was du mit Kindern sogar machen, das ist ja, es ist einfach und sehr effizient.
Wo die Kindermagnete selber zusammenbasteln kannst.
Solltest du Customizing-Sets anbieten? Du weißt schon, mit verschiedenen kleinen Perücken, kleinen Helmchen. Ist der Helm nicht sogar ein Lego-Helm oder sowas? Also man könnte definitiv auch kleine Lego-Teile ankleben.
Jetzt aus meinem Drachenzeug. Die Lenkdrachen haben an den Enden von den Stäben idealerweise noch eine Endkappe, damit sie sich nicht durch Segel bohren. Das sind so schwarze Kappeln und das ist das Endstück so einer Kappe.
Ah, okay. Aber so Customizing-Kits wären großartig, mit so kleinen Googly-Eyes zum Aufkleben.
Das ist der Querschnitt von killen. Ja? Also da ist unten der Magnet drin, drauf biegt die Schraube und das Ganze ist eingepickt in den Dingens.
Du darfst nicht alle deine Trade-Secrets verkaufen, Tom.
Das ist alles auf seiner Homepage.
Du findest für alles eine Gebrauchsanleitung irgendwo und im Zweifel so kriegst du sie von mir. Der Unterschied ist nur der, du musst es machen und bis du es hingekriegt hast, wirst du teilweise recht alt werden. Und wie soll ich sagen, das ist die Convenience, die Leute dazu treibt, es nicht alles selber zu machen, sondern eben einfach hier zu besorgen.
Du wirst für sie alt.
Du wirst für sie alt, ja. Nun, du bestellst das Zeug in Bulk.
Die ganze Folie. Der Unterschied ist natürlich natürlich kriegst du einen anderen Preis, wenn du 50 Stück kaufst, als wenn du nur einen kaufst. Da ist ja schon mal die Versandkosten dabei. Da siehst du, dass der Rand eben doch relativ weit weg ist bei den Dingern und nicht direkt am Außenrand ist und dadurch kann man die Dinger nebeneinander stellen am Gamerboard, ohne dass sie halt verrutschen oder sich unbedingt knutschen müssen. Und durch den Stift drinnen kannst du die dann auch zumindest so halb schräg stapeln, dass du sagst, okay, der ist jetzt von einem Geist besessen, juhu, oder er sitzt auf dem Geist wahlweise. Also sie sind auch von der Polung her alle so gemacht, dass sie passen, keine, die kehrfährt sind. Ganz am Anfang gab es noch welche, die waren kehrfährt, aber das ist schon Jahre her, also mittlerweile alle gleich in der gleichen Richtung rauf runter gepolt.
Also die Figuren sind ursprünglich hohl, schätze ich einmal, oder?
Ja, das sind die klassischen.
Das sind Alma-Figuren, die du ganz normal kriegst. Du musst sie halt nur magnetisieren. Okay. Ich zeig dir mal, was leider nicht ging. Und die hier, die es überall zu kaufen gibt, diese Haltemagnete, die sie halten auch. Und da kannst du sie nicht weiter zusammenstellen, als sie hier abgebildet sind, weil du siehst, die haben einen Riesenmagneten unten drin. Ist hervorragend, weil du ja damit Papier an der Wand halten willst. Das Gamerboard ist sehr weiß dabei. Das waren so die ersten, die man bestellt. Dann bestellst du die nächsten und dann probierst wieder welche andere aus. Und dann hast du 200 da ausgegeben, bis du bei den richtigen bist. Der erste Klapphammer, den wir gekauft haben, der war zu weich. Das war so ein 2 cm Teil und 1 cm hoch, ganz filigran. Das lebt nicht lange.
Deine Rahmen sind aus Alu, oder?
Es ist Alu, ja.
Also zumindest kann man es mit einem Grundierspray grundieren und dann mit Airbrush drauf airbrushen zum Beispiel. Oder mit einem Pinsel drauf malen. Ich benutze halt einen Airbrush. Aber so kann man es ja natürlich auch selber customizen.
Also kannst du morgen, ja. Ich habe mir es schon mal überlegt. Auf der anderen Seite, das bin ich ja nicht mehr zu faul.
Ich habe dir ja eher angeboten, machen wir irgendwann mal eine super unique Collectors-Ausgabe. Nur ein Stück. Und das werde ich persönlich mit meiner Airbrush bemalen.
Ich weiß nicht, ob das als Collector zählt, wenn du es selber machst und dann behältst.
Nein, ich behalte es nicht. Es wäre dann für den Verkauf. Und alle, der ganze Erlös, es würde, was? Wir könnten es versteigern und den Erlös spenden wir dann an irgendeine Gamer-Vereinigung.
Versteigern sie zu Weihnachten.
Das müsste dann eine Weihnachtsedition sein.
Ich erzählt, dass ich auf der Download-Seite eingebaut habe. Ich habe ja, auf der Download-Seite gibt es ja die Rahmen, also die Rahmen, sag ich, die Raster zum Runterladen. Und wenn man da einen runterlädt, dann kommt ein Nag-Pop-Up. Wir machen das zwar gratis, aber du schuldest der Menschheit was, mit einem Link zu den SOS-Kinderdörfern.
Oh, sehr gut.
Ich muss allerdings gestehen, dass unsere Kinder keine sehr hohe Response aufweist. Es wird zwar viel runtergeladen, aber nur selten, sehr selten zu den Kinderdörfern weitergeht.
Wir bräuchten irgendeinen Gamer-Bezug.
Ich weiß nicht, ich finde das generell, ich keine schlechte Idee, wenn man sagt, okay, wenn ich was gratis anbiete, dann vielleicht kommst du mal auf die Idee, jemandem was spenden, an Euro nur zu spenden dafür. Ja.
Ich meine, sagen wir uns ehrlich, es schadet ja deswegen trotzdem nicht, das Angebot hinzustellen. Ja. Nicht nur.
Und wenn eine Person draufklickt und eine Person 5 Euro spendet, hat es sich gelohnt.
Genau. Echt so. Wenn du auf der Webseite gehst, gibt es so diverse Nag-Pop-Ups. Eines davon ist, dass du XP bekommen kannst. Musst du mal, wenn du Zeit hast, ja anschauen.
Kann man auch Karma bekommen oder nur XP?
Karma, ja, auch GP, also was immer du möchtest. Alles frei verfügbar mit, du kriegst ein Zertifikat, das du dann deinem Spielmaster vorlegen kannst. Dass du die ehrenhaft erworben hast, also nicht irgendwie dazu gemogelt, sondern da steht drauf, Zertifikat für so und so viel XP. Steht auch dann extra noch in der Gebrauchsanleitung dabei, ich würde mich sehr freuen, eine Response zu hören, was denn der Game Master so gesagt hat, damit wir unsere Qualitäten verbessern können, nicht? Ich glaube, in jeder Artikelspalte ist das ganz unten mit dabei irgendwo. Ja, genau. Wenn du was für sich in die Gamerboards gehst, ganz runterrutscht, dann steht das ganz unten.
Ich habe nur wirklich eine Kritik an euch, zwecks dem Gamerboard tatsächlich von eigentlich 90% meiner Mitspielerinnen. Die sind jedes Mal verzückt und halten sie die Ohren zu, wenn ich das Ding auf- oder zuklappe.
Ja, das Quietschen.
Das geht nicht weg, weil das scheuert nämlich diese dämliche Stahlfeder, die da halt notwendig ist, innen am Alurahmen, und Metall auf Metall gibt halt diese hübschen Geräusche. Also ich glaube nicht einmal, dass du das mit Fieröl wegkriegst.
Silikonspray? Ah, WD-40.
Dann hast du aber eine sehr schmierige Angelegenheit, glaube ich, beim WD-40, oder?
Man muss es sehr gezielt auftragen.
Apropos, habe ich dir erzählt, Michael, dass wir haben ja ein paar Gamerboards auch schon verschickt, damit es irgendwelche Online-Rezensionen gibt. Eine negative haben wir bekommen. Da hat es nämlich einer geschafft, sich das Ding so zuzuklappen, dann hat die Finger irgendwann in der Ecke gehabt, dass sich dabei eingezwickt und verletzt hat.
Na.
Doch.
Ich habe mich auch schon mal eingezwickt, aber es war nicht sehr schmerzhaft oder sonst was. Vielleicht ist es mein Körper.
Ja, es gibt Leute, die haben einfach das Verlinke, das ist...
Ja, und manchmal hat es einen schlechten Tag. Aber ich wollte nur sagen, wir haben tatsächlich eine schlechte Kritik. Es gibt irgendwo auf der Webseite, gibt es ja die Kritiken, die mittlerweile aus neuerer Zeit, ich kenne mehr, weil es sich nicht auszahlt. Aber da gibt es so diverse Kritiken und die sind eigentlich alles sehr gut, bis auf diese eine.
Na gut, ich meine, ich finde es auch furchtbar, wenn der Kaffee heiß ist, da verbrenne ich mich immer. Ich wünschte, man würde mich
warnen. Ja, genau. Es gab einen einschlägigen Prozess in den USA.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, es ist länger als gedacht und es war spannender und lustiger als wie erhofft.
Es war länger als gedacht, aber es ist weniger tatsächlicher Inhalt rumgekommen als gedacht.
Der erste Teil war sehr, sehr spannend für mich als Rollenspieler primär, und der zweite Teil vom Gamerboard her hat mich natürlich sehr interessiert, wie der Weg gewesen ist von der ersten Idee, von der Notwendigkeit her zur Umsetzung und wie es sonst so steht um das Gamerboard, beziehungsweise was es sonst noch für neue Artikel gibt dazu. Ich muss gestehen, ich habe in der letzten Zeit den Webshop nicht mehr so intensiv begutachtet wie noch vor 3-4 Jahren, wo ich das Gamerboard gekauft habe.
Oh, ich komme auch mal vorbei, dass jemand ein zweites Mal vorbeikommt. Du bist ja eh
du musst echt Sollbruchstellen einbauen.
Ja. So kleine Sprengsätze irgendwie.
Dieses Board zerstört sich selbst in 5-4.
Ich glaube, wir sind einfach so oldschool. Wir bauen Dinge für die Ewigkeit.
Ja. Da habe ich in puncto Business habe ich eh was dazugelernt. Allein durch dieses ganze Zubehör wie Magnete und dergleichen, was am Anfang eigentlich ignoriert worden im Shop. Und als ich es dann eingebaut habe in den Artikel selbst als Zubehör, plötzlich haben es die Leute wahrgenommen. Es ist unglaublich. Und dann habe ich festgestellt, die Kegel gehen eigentlich selten. Es werden fast nur die Buttons besorgt. Dann habe ich die Reihenfolge umgedreht, weil ursprünglich hat es geheißen, okay, nimmst du die Kegel, dann wird es ein wenig billiger. Jetzt ist umgekehrt. Jetzt steht dort, nimmst du die Buttons, wird es ein wenig teurer. Und plötzlich gehen die Kegel. Es ist unfassbar, was Werbepsychologie zur Verkaufspsychologie ausmacht.
Interessant.
Es ist wirklich unpackbar. Also ich staune. Und wäre das ein echtes Business und nicht 5 Verkäufe im Monat, dann würde sich das wirklich auszahlen.
Gut, dann sage ich danke für das wunderbare Gespräch und danke und tschüss.
Tschüss. Danke für die Einladung.
Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Man hört sich. Ciao, ciao.
Danke. Tschüss. Der Drachentöter-Podcast. Der Podcast für all deine Gaming-Bedürfnisse. Bye.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentöter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentöter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.